Seit wir vor gut 2,5 Jahren hier reingekommen sind als ganze Familie, haben wir schon Dutzende von Besuchen bei vielen von euch daheim gemacht. Ich habe das schnell diese Woche durchgezählt. Das sind wirklich über 30 Besuche, die wir als ganze Familie bei anderen Familien, Ehepaaren, Einzelpersonen eingeladen waren. Und wir erleben das als Familie immer wieder als ein mega Privileg, als ein Geschenk, als ein Vorrecht, wenn wir als ganze Familie eingeladen werden, weil wir haben es gehört, das ist nicht ganz ohne so Einladungen auszusprechen und durchzuführen. Und ich habe aber auch gemerkt, bei all diesen Einladungen, es hat immer einiges an Planung gebraucht, bis das geklappt hat mit uns als Familie, mit kleinen Kindern. Und dann ist manchmal etwas dazwischen gekommen und so weiter. Also das braucht einiges an Planung, wenn man jemanden einladen will. Bei gewissen von euch haben wir 3 oder 4 Anläufe müssen nehmen, bis es dann wirklich geklappt hat, bis wir es zu euch heim geschafft haben, weil wir krank gewesen sind oder sonst etwas dazwischen gekommen ist. Und es gibt auch noch, ich weiss, Einladungen von Leuten hier innen, die wir gar noch nicht können, realisieren konnten. Aber ich nehme an und hoffe, dass wir noch ein paar Jahre da sind, dass wir dann das auch noch schaffen. Und verstehe mich jetzt auch nicht falsch, das ist jetzt kein sanfter Hinweis für all die, die es vielleicht noch nie eingeladen haben, dass das auch noch mal müsste passieren, überhaupt nicht. Mir geht es nur um Folgendes. Ich habe mir das so überlegt diese Woche und dachte, ja, Einladungen sind nicht einfach etwas, wo zufällig passiert. Wenn man total spontan und total flexibel ist, dann kann man das schon sehr spontan machen. Aber Einladungen, gerade wenn man eine Familie einladen oder wenn man das planen will, braucht das einiges an Absicht und einiges an Planung. Also das so ein bisschen als Hintergedanke zum Start dieser Predigt. Und heute reden wir eben über das Thema vom einladenden Leben als Teil dieser Reihe. 2 Wochen lang reden wir über das Thema Leben teilen und heute eben das Thema vom einladenden Leben. Wir reden hier in der Lenzkirche schon seit ein paar Monaten immer wieder davon, dass wir miteinander als Jünger von Jesus auf dem Weg von Jesus sind. Jesus, als er auf dieser Welt gelebt hat, hat er nicht primär eine Religion gegründet, sondern er hat Leute eingeladen, seinem Lebensstil zu folgen. Er hat gesagt, kommt, folgt mir nach. Und lebt so, wie ich lebe. Und die Einladung, die ist bis heute geblieben. Und wenn wir uns Jünger oder Nachfolger von Jesus nennen, dann habe ich auch schon gesagt, dann müsste sich unser Leben eigentlich so um 3 zentrale Ziele drehen in unserem Leben. Und ich habe euch die wieder mal mitgebracht. Das ist mit Jesus sein, also Zeit mit ihm verbringen, täglich, möglichst unser Leben immer wieder unsere Gedanken auf ihn ausrichten. Wie Jesus werden über die Zeit, dass wir uns verändern, auch unseren Charakter, dass wir Jesus immer ähnlicher werden können. Und auch tun, was Jesus da hat. Und etwas von dem, was Jesus eben da hat, wo er auf dieser Welt gelebt hat, ist, dass er anderen, man sagt manchmal so, die gute Nachricht weitergegeben hat. Und das ist vielleicht ein schwieriger Begriff. Ich würde es mal so formulieren, er hat Leute eingeladen, dass Leute, die weit weg sind von Gott, näher zu Gott, näher in die Gemeinschaft von Gott haben dürfen finden. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Und eben eine schöne Zusammenfassung, was Jesus sagt über sich selber, was er macht in dieser Welt, ist eben aus dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben, Lukas 19,10. Was eben heisst, der Menschensohn, so hat sich Jesus meistens genannt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn wir den Weg von Jesus folgen, wenn wir mit Jesus durchs Leben gehen, dann sind auch wir eingeladen, immer wieder zu tun, was Jesus da hat. Jetzt, wenn Christen das so hören, ja, wir sollten andere Leute zu Jesus führen oder wir sollten tun, was Jesus da hat, dann kommt man vielleicht zu dem Begriff Evangelisation vor Augen. Und ich weiss nicht, was der Begriff Evangelisation so bei dir auslöst. Gewisse denken vielleicht bei dem Begriff daran, auf die Straße gehen und irgendwelche wildfremde Menschen am Bahnhof ansprechen und irgendetwas von Jesus erzählen. Das mache ich mega gern. Oder vielleicht denkst du bei Evangelisation auch daran, an ein christliches Konzert, wo man zwischen den Liedern noch irgendwie eine christliche Botschaft weitergibt. Vielleicht denkst du bei diesem Begriff auch Glaubenskurs. Ja, man muss irgendeinen Kurs machen, wo man den Leuten erklären kann, was es mit dem Glauben auf sich hat. Und schau, das sind alles gute Sachen. Sehr gute Sachen. Aber wenn man ins Leben von Jesus hineinschaut, dann hat er nichts von dem gemacht. Weder ein Konzert, noch ein Glaubenskurs, noch ist er auf der Straße am Bahnhof evangelisieren. Jesus hat, man könnte es mal so einfach formulieren, sein Leben mit anderen geteilt. Ich würde sagen, das war seine Hauptevangelisationsstrategie, wenn es denn so etwas gegeben hat im Leben von Jesus. Er hat sein Leben geteilt mit anderen. Und ich finde das so cool, wir haben das ja im Slogan als Lenzkill, oder? Gott erleben, Leben teilen. Das ist drin in unserer Vision, in unserem Slogan, in unserem Missionscommitment, wie auch immer man dem sagen will. Und der Begriff Leben teilen, den verstehe ich, oder habe ich oft so verstanden, dass ich denke, es geht hier um uns. Die sich schon zu den Lenzkillen dazuzählen, die dürfen miteinander Leben teilen. Und man erzählt einander in der Kleingruppe und man betet füreinander und man steht zusammen in den Gottesdienst, tut man nachher noch Kaffee trinken und unter der Woche sieht man sich manchmal und so. Das ist ein Teil. Aber was wäre, wenn wir bei Jesus lernen würden, bei Jesus sehen, wie er sein Leben ganz natürlich mit allen möglichen Menschen geteilt hat und das der Weg sie ist, wie Leute auf Gott aufmerksam geworden sind und näher ins Reich von Gott hineingekommen sind. Wir sind schon eine recht grosse Kirche, wir sind schon eine recht grosse Gruppe als Lenzkirche, aber wir wollen nicht nur für uns bleiben. Und unseren Wunsch als Gemeindeleitung, unseren Wunsch als gesamte Gemeinde soll sein, dass wir das Gute, das wir haben miteinander, dass wir Gott immer wieder miteinander erleben dürfen, dass wir da Leben und Freude finden und Freunde und Unterstützung, dass wir das Gute nicht nur für uns behalten und sagen, hey, toll, haben wir das, sondern dass wir das teilen mit anderen. Dass wir das Gute leben, das Leben, das wir bei Jesus entdecken, auch teilen mit anderen. Das soll unser Wunsch sein, als Lenzkirche und auch als Einzelne. Und heute und der nächste Sonntag, die beiden Predigten sollen konkrete Impulse liefern, wie wir einladend leben können, wie wir Leben teilen können. Wenn wir eben ins Leben von Jesus hineinschauen, gerade in dem Lukas-Evangelium, wo die Geschichte von Zachäus daraus ist, dann fällt auf, dass Jesus ganz oft am Essen war. Und es gibt einen Theologen, der hat einmal Folgendes formuliert über das Lukas-Evangelium. Jesus sei entweder beim Essen, wenn er irgendetwas erzählt oder macht. Er sei entweder oder auf dem Weg zu einem Essen oder er käme gerade von einem Essen. Also es geht dauernd darum, dass Jesus irgendwo eingeladen war. Und die Geschichte, es gibt ganz viele Beispiele, aber das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten, die Geschichte von Zachäus. Zachäus war wahrscheinlich recht klein, darum hat er Jesus nicht gesehen. Er hatte ganz viele Leute gehabt, dann ist er vorausgerannt, ist irgendwo auf den Baum geklettert. Und dann heisst es, ich lese noch mal ein paar Verse aus Lukas 19, Verse 5 bis 7. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Das ist so zu Jesus, oder? Er lädt sich bei anderen ein, das hat er dauernd gemacht. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er, also Jesus, sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Ich denke, viele von uns, die hier hocken oder mir zulassen, viele von uns kennen wahrscheinlich die Geschichte von Zachäus. Wahrscheinlich, wenn du christlich aufgewachsen bist, schon aus der Sonntagsschule und du hast sie daheim gehört x-mal. Und ich weiß nicht, was wir über die Geschichte denken. Es gibt sogar ein Lied, oder? Zachäus war ein kleiner Band, wenn wir das singen noch. Nein. Aber ich habe ein bisschen die Geschichte, die hören mir so als, oh, Jesus war so cool, Jesus hat einfach alle gern gehabt. Jesus hat die kleinen Menschen gern und er tut sich auch um sie kümmern, nicht nur die Grossen, die Kleinen. Was wir aber nicht verpassen in dieser Geschichte, ist, dass das ziemlich skandalös ist, was Jesus da macht. Es ist nicht nur eine schöne, nette Geschichte, wie Jesus einfach alle Menschen gern hat. Weil der Zachäus, der war Zöllner, der Zolleinnehmer. Und das waren die, die zusammen mit den Römern zusammengearbeitet haben. das sind die gewesen, wo die horrenden Steuern, wo die Römer als Macht, die über Israel geherrscht hat, die haben die horrenden Steuern eingetrieben von den Leuten. Und nicht nur haben sie die Steuern für die Römer eingetrieben, sie haben auch noch sich selber bereichert, haben noch mehr Steuern erhoben und haben sich von den Römern absichern lassen, dass sie das Geld auch überkommen. Also sie haben zusammengearbeitet mit den Römern, sie haben sich bereichert an den Leuten. Und zusammen mit den Prostituierten haben die Leute zu denen gehört, die am meisten verachtet waren in der ganzen Gesellschaft, in der jüdischen Gesellschaft. Auf die hat man runtergeschaut, auf Zöllner und auf Prostituierte. Die sind irgendwo auf dem gleichen, ganz tiefen Niveau gewesen. Und wir finden das heute toll, wenn wir so eine Geschichte hören und denken, ja, Jesus hat den Zachäus eingeladen oder hat sich beim Zachäus eingeladen, hat das ganz schön gemacht. Aber in selber Zeit ist das empörend gewesen, ist das ein Skandal gewesen, dass sich Jesus mit so einem einladen würde. Und lasst uns das mal einfach für uns schnell ein bisschen überlegen. Welche Menschen, kannst du mal ganz ehrlich zu dir selber sein, es lässt dir niemand zu, schau mal in dich hinein, welche Menschen, mit welchen Menschen hast du so echt mega Mühe in deinem Leben? Weiss nicht, vielleicht so die Reichen. Die, die irgendwie immer alles haben und alles schön im Leben und so. Vielleicht hast du mit denen mega Mühe. Vielleicht hast du auch mit gewissen politischen Richtungen und Leuten, die sich dem anschliessen, mega Mühe. Vielleicht hast du Mühe mit Ausländern. Vielleicht hast du Mühe mit irgendeiner Art von Persönlichkeit. Und stell dir jetzt mal vor, wie wäre es, wenn Jesus zu so einer Person heimgehen würde? Würdest du dich darüber freuen, dass Jesus bei dieser Person daheim ist? Würdest du dich freuen, dass Jesus einen super Abend bei dem daheim hat oder bei dieser daheim, bei dem seiner Familie? Würdest du dich freuen, dass Jesus bei dieser Person ist? So in etwa müssen wir die Geschichte von Zachäus verstehen. Er war einer von denen, die man gehasst hat, wo man verurteilt hat, wo man an ihm vorbei ist. Und Jesus geht direkt zu ihm hin und verbringt eine gute Zeit mit ihm. Und da ist der Punkt, wo ich darauf raus will. Jesus ist dort hingegangen, wo die Not war, in seiner Zeit. Er ist zu den Menschen hingegangen, die irgendeine Art in einer Notsituation waren. Zur Zeit von Jesus hat es so die offensichtlichen Nöte gegeben. Es hat Kranke gegeben, wo Jesus zu ihnen hingegangen ist. Es hat Leute gegeben, die ausgestoßen waren von ihrer Gesellschaft. Es hat Leute gegeben, die verachtet waren. Und zu denen ist Jesus hingegangen. Und etwas, wo, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann ist eine Einladung an uns, dass wir zu denen hingehen, die Not in ihrem Leben haben. Und schau, Not ist heutzutage vielleicht ein bisschen anders als zur Zeit von Jesus. Vielleicht ist die Not in unserer Zeit ein bisschen versteckter. Eine Not von unserer Zeit kann die Einsamkeit sein. Menschen, die vielleicht ganz wenig tiefe und gute Beziehungen und Freundschaften haben. Vielleicht braucht jemand in deinem Umfeld einfach einen Freund oder eine Freundin, wo man mit ihr reden kann. Vielleicht ist die Not von unserer Zeit auch, dass Menschen gestresst sind, weil sie so viel leisten müssen und so viel abhängig ist von dem, was wir tun und was wir erbringen in unserem Leben. Vielleicht ist die Not von unserer Zeit auch, dass wir keinen Sinn haben im Leben, nicht recht wissen, für was sollen wir eigentlich leben. Und Jesus ist zu der Not hingegangen, zu den Menschen hingegangen, die eine Not hatten, die gelitten haben. Und Jesus ist nicht hingegangen und hat zuerst einmal etwas verkauft. Und das müssen wir auch nicht. Wir müssen nicht irgendeine Errettung verkaufen oder Jesus verkaufen. Wir müssen auch nicht Leute einfach überzeugen von unserer Weltanschauung. Sondern Jesus hat sein Leben mit anderen geteilt. Er ist hingegangen zu anderen in der Not, wo sie waren. Und hat ihnen in ihren Schwierigkeiten die Liebe von Gott gebracht. Und hat Leute so näher zu Gott hinzogen. Es ist ja interessant, wenn man die Geschichte von Jesus liest. Jesus selber hat ja irgendwie keine Wohnung gehabt. Kein schönes Haus mit einem grossen Garten, wo er im Sommer so tolle Sommerpartys machen konnte, wie man sie in den IKEA-Prospekt sieht. Er hat nicht den grossen Tisch gehabt in der Stube, wo er mega viele Leute bei sich einladen und grosse Festessen machen. Und trotzdem ist Jesus ganz vielen Stellen der, der zu Gast ist bei anderen. Er hat sich bei anderen eingeladen, aber in dem Moment, wo er dann bei diesen Leuten heim war, hat er sich wie der Gastgeber verhalten. Er hat Leute gefragt, er hat Leute gute Fragen gestellt, er hat sich für die Leute interessiert. Er hat Leuten Trost gegeben, er hat ihnen Hilfe gegeben, er hat ihnen seine Weisheit angeboten. Also wir müssen nicht die grossen Häuser und die grossen Möglichkeiten haben, um tolle Partys zu machen, um einladend zu leben. Jesus hat das alles nicht gehabt. Und trotzdem war sein Leben geprägt davon, dass er sein Leben geteilt hat mit anderen, einladend gelebt hat. Also zum Sagen, was das für uns bedeuten kann, um zu anderen hinzugehen, zum einladend leben, müssen wir nicht die grossen Aufwände machen. Wir müssen nicht die grossen Essen vorbereiten. Wir müssen nicht die vielen Küchen backen. Manchmal reicht es, nachzufragen. Vielleicht dein Mitarbeiter, vielleicht deine Nachbarin. Zu fragen, wie es geht. Vielleicht Hilfe anzubieten. Vielleicht einen Dienst anzubieten. Vielleicht eine Ermutigung zu geben. Vielleicht auch mal für jemanden zu beten. Vielleicht einmal zum Kaffee einladen. Vielleicht mal zum Essen einladen. Aber das muss kein Fünfgang-Menü sein. Es geht vielmehr um die Haltung, dass wir bereit sind, unser Leben zu teilen mit den Leuten in unserem Umfeld. Und die Idee vom Leben teilen, vom einladenden Leben, die findet man nicht nur bei Jesus, die zieht sich dann eigentlich durch das ganze Neue Testament durch. In einem Brief von Petrus, der Petrus war ja einer der Jünger von Jesus, der Petrus hat einen Brief geschrieben an verschiedene Kirchen in der heutigen Türkei. Und wir müssen verstehen, dass in selber eine Zeit, wo in den ersten Jahrzehnten, ersten Jahrhunderten nach Jesus, sind Christen sehr unter Druck gewesen, sind verfolgt worden, haben sogar müssen das Leben lassen für ihren Glauben. Und an die schreibt jetzt der Petrus, ich verwechsle die immer, an die schreibt jetzt der Petrus Folgendes. 1. Petrus 2, Vers 11 und 12 sagt er Folgendes. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Das kommt euch vielleicht bekannt vor. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Der Petrus tut hier Christen ansprechen, Leute, die an Jesus glauben, Leute, die Jesus nachfolgen und sagt, ihr seid nur Fremde und Gäste in dieser Welt. Wir dürfen nie vergessen, dass wenn wir mit Jesus durch das Leben gehen, dass wir nur Durchreisende sind. Dass wir ein anderes Ziel haben im Leben. Und nicht nur vielleicht die Migranten oder die Ausländer in unserem Land sind Fremde und Durchreisende, sondern auch die, die an Jesus glauben. Und mit dem will Petrus sagen, dass wenn wir zu Jesus gehören, dass unsere erste Loyalität nicht unbedingt unserem Vaterland und unserer Herkunftsfamilie gehört, sondern dem Reich Gottes und der neuen Familie von Jesus. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich nicht ein Leuenberger bin und dass ich nicht Schweizer bin, wenn ich an Jesus glaube. Aber was es bedeutet ist, dass mir das Reich Gottes wichtiger noch ist als mein eigenes Herkunftsland. Und dass ich mir bewusst bin, dass ich nicht nur Teil bin von einer Herkunftsfamilie, sondern dass ich jetzt Teil bin von einer noch viel grösseren göttlichen Familie, die über Grenzen von biologischen Familien, Rassen, Kultur und so weiter rausgeht. Ich bin Teil von einer grösseren Familie. Ich bin Teil von einem grösseren Königreich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das immer wieder in Erinnerung behalten. Auch wenn wir mit Leuten zu tun haben, mit Migranten zum Beispiel, Wir sind im Fall nicht so viel anders als die. Wir sind auch Menschen wie sie. Und wir sind auch auf der Durchreise in dieser Welt. Und wir leben auch für etwas noch Größeres als nur gerade unser Land und unsere Familie. Und dann redet Petrus in dem ersten Vers noch von diesen selbstsüchtigen Wünschen in uns drin, die gegen unsere Seele kämpft. Das klingt recht so martialisch. Das wäre eine Predigtreihe für sich, die wir irgendwann in diesem Jahr vorhaben. Nämlich der Kampf, der in uns drin kämpft, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber vielleicht, um es kurz zu machen, er sagt eigentlich, es gibt in uns drin menschliche Wünsche, die an sich nicht schlecht sind. Aber wenn die menschlichen Wünsche über uns dominieren, dann wird es ein Problem in unserem Leben. Und was meint er für Wünsche? Die ganz normalen menschlichen Wünsche. Wir haben alle den Wunsch zu essen und wir haben alle den Wunsch nach körperlicher Nähe und wir haben alle den Wunsch nach Sex und wir haben alle den Wunsch nach Anerkennung und nach Geld und nach Sicherheit und was auch immer. Und das ist alles an sich nicht schlecht. Aber wenn wir nicht die Wünsche kontrollieren, können die Wünsche irgendwann an uns kontrollieren. Und dann sind wir nicht mehr frei, sondern dann sind wir gefangen von diesen Wünschen. Das ist, was der Petrus da sagt. Es gibt da in uns einen Kampf. Und wir dürfen die Wünsche nicht dominieren lassen. Sondern, seine Argumentation geht so, weil wir so viele Menschen haben in unserem Umfeld, die nicht an Gott glauben. Und das zählt in unserer Zeit ja auch. Weil wir so viele Menschen in unserem Umfeld haben, die nicht an Gott glauben, sollen wir ein vorbildliches Leben führen, das eben nicht nur geprägt ist von diesen menschlichen Wünschen. Nach Erfüllung, nach Anerkennung, nach was auch immer. Sondern ein Leben führen, das eben prägt ist vom Heiligen Geist. Prägt ist von dem neuen Reich von Gott. Und wir sollen Gutes tun, sagt da der Petrus. Und das Wort, das da gebraucht wird im Griechischen, das ist Kalos. Und Kalos bedeutet nicht nur gut, es bedeutet auch schön, es bedeutet harmonisch. Es bedeutet wesensmässig gut. Also er sagt da, wir sollen Sachen tun, die nicht nur äußerlich ein bisschen gut aussehen, sondern die durch und durch gut sind, die motiviert sind vom Guten. Und es ist interessant, der Petrus sagt da nicht, wir sollen predigen und wir sollen politisieren und wir sollen andere Leute überzeugen von unserem Glauben, sondern er sagt zuerst einmal, wir sollen Gutes tun. Das andere können wir schon machen. Aber zuerst einmal geht es darum, etwas Gutes zu tun. Als Christen müssen wir nicht primär Verkäufer sein, die andere Leute möglichst gut um den Finger wickeln. Wir müssen auch nicht Politiker sein, die möglichst viel Macht für Jesus irgendwie ansammeln. Sondern wir sollen Menschen sein, die unser Leben teilen mit anderen. Und so ein vorbildliches Leben führen, dass andere sich plötzlich fragen, hey, warum lebt der so? Wo vielleicht beobachtet, wo vielleicht nachfragen, wo sich anfangen, Fragen stellen und wundern, warum dass wir so leben, wie wir leben. Die Worte da vom Petrus, die erinnern ganz fest an Wort von Jesus. Ich meine, immerhin war der Petrus ja der Jünger von Jesus. Jesus sagt etwas ganz Ähnliches in seiner berühmtesten Predigt, in der Bergpredigt. Er sagt, ihr seid das Licht der Erde, der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Eine Lampe stellt man auf, die versteckt man nicht. Das ist ein Vergleich. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können. Und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Ich habe gelesen, dass die ersten Christen ihre Gottesdienste haben müssen im Versteckten abhalten. Übrigens viele Christen auf dieser Welt heutzutage ja auch. Und die ersten Christen haben sich Sorgen gemacht, dass wenn irgendjemand in den Gottesdienst kommt, dass der sie eben verraten würde. Und darum sind nur die, die schon tauf waren, die gläubig waren, haben an die Gottesdienste kommen. Also, es war nicht so, gewesen, dass man irgendwie einen coolen Gottesdienst machen konnte und sagen, können wir doch alle mal schauen und noch ein bisschen Livestream, wo man mal reinschauen kann und so. Und die Leute haben auch damit müssen rechnen, dass sie verfolgt werden und sogar sterben für ihren Glauben. Und trotzdem ist das Christentum wahnsinnig schnell gewachsen. Tausende, Zehntausende von Leuten sind zum Glauben gekommen, obwohl sie eben keinen coolen Gottesdienst haben per Livestream anschauen können. Obwohl sie kein so schönes Licht hatten und so tolle Musik und so einen schönen Saal. Alles gute Sachen. Aber die Leute, die ersten Christen, haben nicht auf so Sachen verweisen. Sondern das Einzige, was die Menschen um sie herum gesehen haben, war ihr Leben. Die Menschen haben gesehen, wie Christen gelebt haben und haben sich so angezogen gefühlt. Am Leben der Christen haben die Leute rundherum gesehen, dass das etwas Spezielles ist. Dass das ein anderes Leben ist. Die Menschen haben zum Beispiel gesehen, wie Christen miteinander umgegangen sind. Wie sie ihre Ehen gestaltet haben, wie sie mit ihren Kindern umgegangen sind, wie sie mit Geld umgegangen sind, wie sie mit den Schwächsten der Gesellschaft umgegangen sind, wie sie miteinander gelebt haben und auch wie sie ihre Worte gewählt haben, was sie gesagt haben, was aus ihrem Mund gekommen ist. Und das hat Menschen angezogen, das hat Menschen zu Jesus gezogen, das hat Menschen in die Gegenwart von Gott hineingezogen. Und ich weiß, dass wenn man so redet von vorbildlichem Leben und hingehen zu anderen und Leben teilen, dass das viel Druck kann auslösen. Besonders bei uns Introvertierten. Ich weiß, von was ich rede. Für mich sind das herausfordernde Themen. Verstehen Sie, mein Zuhause ist mein Castle, oder? Dort will ich für mich und meine Familie sein. Und dort will ich es schön haben für mich. Das ist eine Herausforderung. Und ich weiss, dass wir es alle gern schön haben für uns. Und es manchmal herausfordernd ist, wenn da Leute sind, die nicht genau so ticken wie wir. Und ich will keinen Druck machen heute Morgen. Sondern was ich machen will, ist entlasten und ermutigen. Weil schaut, ich gehe davon aus, dass wir alle, die wir da sind, wir wetten doch, dass das, was wir mit Jesus erleben, all das Gute, wir wünschen uns doch, dass das andere in unserem Umfeld auch erleben. Wir wünschen uns doch, dass unsere Nachbarn und unsere Freunde und vielleicht die Leute in unserer Familie, die nicht an Jesus glauben, dass die auch etwas spüren von dem Jesus. Auch den Gott dürfen erleben und erleben, wie wir eine spezielle Gemeinschaft haben miteinander. Wir wünschen uns doch das. Dass andere das auch erleben. Und ich möchte heute dir sagen, lass dich nicht unter Druck setzen. Du musst kein Prediger sein, du musst kein Politiker sein, du musst kein Verkäufer sein für Jesus. Sondern dein Leben zählt. Dein Leben macht einen Unterschied aus. Dein Leben, so wie du das lebst, ist ein Weg, ist der Weg, wie Jesus in dieser Welt wirkt. Und du darfst dein Leben Jesus zur Verfügung stellen. Und er will etwas mit dem machen. Mit deinem Job, mit deinen Freunden, mit deinen Beziehungen, die du hast, mit deiner Nachbarschaft, wo du drin lebst. Dein Leben macht den Unterschied aus. Nicht, wie gut du kannst reden, wie gut du kannst überzeugen, wie gut du kannst etwas verkaufen von Jesus. Das will ich dir als Ermutigung mitgeben, als Entlastung. Und für das ich möchte dir einfach noch zwei kleine Möglichkeiten mitgeben für deinen Alltag. Fang doch an zu beten. Das ist immer eine gute Idee. Fang an mit Gebet. Fang an in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht ganz bewusst zu einem Gebet zu machen und zu sagen, Jesus, hilf mir, mein Leben zu teilen mit anderen. Hilf mir, mein Leben zu teilen. Und vielleicht fang auch an zu beten für Leute in deinem Umfeld, die dir am Herzen liegen. Wenn du das nicht eh schon machst. Fang vielleicht an, für Leute zu beten, wo du denkst, die will ich eigentlich, ich wünschte mir so, dass die näher zu Jesus kommen, dass die eine Begegnung haben mit Gott. Fang vielleicht ganz neu an, für so Leute zu beten. Und das Zweite ist noch, versuch, kleine Gelegenheiten zu nutzen. Kleine Gelegenheiten, mal jemanden zu ermutigen, mal einen Dienst anzubieten, vielleicht mal ein Gebet anzubieten, vielleicht mal eine Einladung auszusprechen. Wie gesagt, das muss nichts Grosses und Fantastisches sein. Es geht um unsere Herzenshaltung. Die Frage, ob wir bereit sind, unser Leben zu teilen mit anderen. Und dann wollen wir auch als Lenzkirche, nicht nur als Einzelne, sondern auch als Lenzkirche, die nächsten Wochen unsere Türen versuchen, noch mehr, noch bewusster aufzutun für die Leute hier in unserem Tal. Wir werden im März 5 Sündungen haben, wo wir wirklich Hoffnung verbreiten wollen. Wir haben, die Reihe wird Zuversicht heissen, neue Sicht für die Zukunft. Und das wird bis Ostern gehen, mit Karfreitag, 5 Sündungen plus Karfreitag, wo wir werden über Zuversicht, Hoffnung reden, wo wir in Jesus haben. Es werden auch Leute hier aus unserer Reihe erzählen, wie sie Hoffnung wieder neu gefunden haben in Jesus. Und überleg dir doch, ob es Leute gibt in deinem Umfeld. Und überleg nicht zu weit. Du musst nicht an die Person denken, die du vielleicht einmal irgendwo getroffen hast und so, sondern vielleicht Leute, wo du nahe mit ihnen unterwegs bist, die aber nicht an Jesus glauben. Vielleicht könntest du sie einladen. An so einen Sonntag. Es hat so Flyer hinten, da sind auch alle Themen drauf. Vielleicht denkst du, das eine oder andere Thema würde eigentlich super passen für einen Freund von mir. Überleg dir doch, bete darüber, ob du jemanden einladen könntest für so einen Gottesdienst. Wir werden das Ganze abschliessen mit einem Brunch an Ostern. Geht doch vielleicht das Jahr nicht zelten über Ostern, sondern erst nachher. sondern es wäre eine Gelegenheit, Leute einzuladen, hier für einen Osterbrunch zum Thema Zuversicht. Genau. Und dann noch ein bisschen weiter rausgeschaut, wir werden versuchen, im Mai, Juni, so einen Glaubenskurs anzubieten, hier in der Lenzkirche. Ein bisschen etwas anderes, als wir gesagt haben, es wird nicht Alpha Life sein, sondern etwas anderes. Wenn du mehr über das wissen willst, komm nächsten Sonntag wieder, werden wir über das noch ein bisschen mehr sagen. Das wird auch eine Gelegenheit sein, in einem kleineren Rahmen über den Glauben zu reden. Und vielleicht hast auch du noch Ideen und sagst, hey, weißt du, das wäre doch noch etwas, was wir könnten machen als Lenzkirche, zum einladend Leben, um unser Leben teilen mit anderen. Dann darfst du auch gerne auf mich zukommen oder auf den Raffi oder sonst jemand von der Pastoren-Gemeindeleitung. Teile die Ideen auch mit uns und vielleicht können wir auch das eine oder andere miteinander umsetzen. Das ist einfach so ein bisschen die Einladung für die nächsten Wochen. Und verstehe mich wirklich nicht falsch. Ich will keinen Druck ausüben, weil ich selber Mühe habe mit dem Druck. Aber was ich einfach glaube, ist, wir haben so viel von Jesus bekommen. Und wir haben es so gut mit Jesus, dass doch da nicht für uns bleiben kann. Sondern wir wollen doch einladend leben mit diesen Leuten um uns herum. Und dann schauen, was passiert. Jesus ist der wirkt. Nicht mehr. Jesus ist der Leute in seine Nähe zieht. Der Heilige Geist ist der Menschen verändert. Das müssen wir nicht mehr machen. Aber wir können unser Leben, unsere Häuser, unsere Lenzkirchen auftun für andere. Ich werde noch beten. Jesus, und ich danke dir zuerst einmal, dass du der bist, der in die Welt gekommen ist, um sein Leben mit uns zu teilen. Danke, dass du zu Menschen hingehst, die in Not sind. Und ich bete gerade für all die, die heute hier zulassen, die sich in so einer Not befinden, dass sie vielleicht gerade heute erleben dürfen, wie du, Jesus, ihnen nahe bist. Und in ihre Leben hineinkommst und wirkst, Jesus. Und Jesus, wir wollen auch ganz bewusst bitten, als Einzelne und als Lenzkirche. Wir wollen dir unser Leben, unsere Häuser, unsere Lenzkirche anlegen für die nächsten Wochen. Und sagen, Jesus, wir wollen das gute Leben, das wir bei dir gefunden haben, teilen mit anderen. Wir wollen andere einladen in deine Nähe. Wir wollen anderen davon erzählen, auch, was wir Gutes bei dir gefunden haben. Und Jesus, du weißt, dass das nicht einfach ist. Du weißt, dass das manchmal auch eine Planung braucht. Aber ich bitte dich, dass du uns hier ein neues Herz auch dafür gibst, dass du uns Leute aufs Herz leihst, wo wir für sie beten, wo wir sie einladen, wo wir mitten ein Leben teilen, damit du noch bekannter wirst, Jesus. Das bitten wir in deinem Namen. Amen.